Heute sprechen wir über die Inflation von Juli, denn sie ist gefallen. Wir sprechen ja jedes Monat drüber. Diesmal gibt es ein bisschen erfreulichere Nachrichten, aber so erfreulich sind es auch wieder nicht. Dann ist eine Community-Frage zu uns durchgedrungen, warum wir keine Freunde vom Bundesschatz sind. Das werden wir euch heute nochmal kurz erläutern. Außerdem sind die Sparzinsen zurück, aber nicht für alle. Und die meisten machen tatsächlich Minus bzw. Wertverlust. Die Auer muss einsparen und kappt eine Kurzstrecke. Zudem kann es sein, dass du nur mehr 200 Euro vom Bankomaten beheben kannst. Und wir haben natürlich auch mal wieder seit langem Neuigkeiten aus dem Finanzen-Verstehen-Universum. Und damit herzlich willkommen zur 190. Folge des Finanzen-Verstehen-Podcasts. Nur noch 10 entfernt von der 200er-Marke. Und heute wieder mit mir, dem Philipp, und mir virtuell gegenüber sitzt da Matthias. Servus, Motto, long is her.
Servus Philipp. Ja, ich kann dir tatsächlich nicht sagen, wann ich das letzte Mal bei uns im Podcast war. Den letzten Mal hatte der Markus dankenswerterweise immer den Dienst hergehalten. Freut mich auch immer sehr, wenn ich dann euch beiden zuhören kann. Und ja, freue mich aber jetzt auch umso mehr, wieder einmal dabei zu sein und finde, du hast wieder spannende Themen rausgepickt.
So ist es, ja. Du warst ja ein bisschen unterwegs, beziehungsweise hast andere Sachen gemacht. Wenn wir sicher heute auch noch dazukommen, womöglich, oder auch erst ein bisschen später, werden wir sehen. Ja, ich würde gleich mit der Community-Frage anfangen vom Simon, die hat uns nämlich erreicht über Instagram, und der hat uns dankenderweise gelobt, dass er gerade alle Folgen so durchhört. Er hat gerade erst den Podcast gefunden sozusagen, und findet es natürlich super cool, was wir machen, und hat aber trotzdem gleich mal gefragt, warum wir keine Freunde vom Bundesschatz sind. Und das ist einfach ganz eine einfache Antwort, weil es einfach eine geringe Rendite hat und eine Bindung hat, weil bei 12 Monaten gibt es aktuell nur unter Anführungszeichen 2,6%. Es wird der ein oder andere wahrscheinlich sagen, ja, das ist ja gar nicht so wenig, weil im Girokonto kriege ich ja fast nichts. Ja, voll, aber du bist mit einmal ein Jahr gebunden. Für 10 Jahre gibt es pro Jahr dann 3,2%. Und er hat mich auch gefragt, eigentlich, das war eigentlich die eigentliche Frage, erstens, warum wir den Bundesschatz nicht so cool finden und zweitens, weil es ja grüne Bundesschätze auch gibt. Und da gibt es ja 2,7% auf 4 Jahre pro Jahr. Ist ja grundsätzlich nicht so schlecht, aber Achtung, beim Bundesschatz kommt die Kiste mit 27,5% zum Tragen, nicht die 25%ige, die wir sonst kennen bei den Zinsen. Und diese 2,5% an Mehrsteuern machen dann am Ende des Tages oder am Ende des Jahres eigentlich einen Unterschied von fast 0,1%. Das heißt, man verliert noch einmal 0,1% auf diese aufgrund dieser prozentuellen Veränderung. Das heißt, es wird dann nochmal vom Staat da ein bisschen was weggenommen. Und warum ist jetzt so? Weil wir einfach keine Fans von einer Bindung sind und wir eigentlich 100% Aktieninvestoren sind. Also ich glaube, da brauche ich, das ist relativ oder ziemlich 100%. Also Matthias, ich glaube, du wirst mir da ziemlich recht geben. Du hast da keine Anleihen oder irgendwelche Bundesschätze oder sowas im Depot, oder?
Nein, habe ich nicht. Aber ich finde die Frage vom Simon super. Und weil er vor allem auch geschrieben hat, eben mit der Begründung, eben weil es ja auch grüne Bundesschätze gibt und man quasi sein Geld so ein bisschen an der Energiewende in Österreich investieren kann. Und das finde ich halt sehr reif. Ich weiß nicht, ob du dir das Profil angeschaut hast. Der Simon ist, ich glaube, unter 20. Und eine solche Frage, dass man da nicht nur schaut, wer hat die höchsten Zinsen, sondern wer macht auch noch etwas vernünftig mit dem Geld, das finde ich sehr lobenswert. An der Stelle auch einmal gesagt, wir sind dann, würde ich jetzt sagen, die Bösen, die jetzt quasi nur schauen, egoistisch denken, hey, wo kriege ich das meiste für mein Geld? Aber er ist hingegangen und hat gesagt, hey, dort bekomme ich zwar nicht das Maximum, wie unser aktueller Zinsvergleich zeigt, dass die 3% bei Trade Republic sind, unlimitiert täglich verfügbar, sondern hey, wo kann ich mein Geld hinlegen und mache auch gleichzeitig was Gutes? Und das fand ich an der Stelle, möchte ich auch immer so erwähnen, ziemlich bemerkenswert, vor allem für das junge Alter.
Ja, das auf jeden Fall. Und weil diese grüne Anlage, also ich habe mir jetzt mal kurz ein bisschen angeschaut, da gibt es nämlich von 2024 und ich glaube sogar 2025 ist das schon so die Info, wo das investiert worden ist, also wo halt mit dieser grünen Anleihe da eben oder grünen Bundesschatz das Geld hinfließt. Und da war ein Teil von der Korallenbahn zum Beispiel, die ist ja glaube letztes Jahr, gell, eröffnet worden. Dann Semmering Basistunnel ist mit dabei. Das ist jetzt die Frage, wie nachhaltig das ist, weil manche haben da immer ein bisschen was dagegen. Aber es ist trotzdem Zugverkehr beziehungsweise Schienenausbau und Optimierung, Verbesserung. Aber ja genau, Infrastruktur, also das ist ja auch wichtig, ne, damit wir halt die grüne Wende vorantreiben. Das ist ja vollkommen legitim. Aber auch zum Beispiel in Wälder wird investiert und dabei zum Beispiel dieser Bannwald in Hallstatt. Also Hallstatt kennt wahrscheinlich jeder Chineser wahrscheinlich, aber wir auch. Und das wird ist so zum Beispiel ein Wald, der als Schutz für die Stadt eben gegenüber so Murenabgängen oder sonstiges, weil Hallstatt hat ja im Hintergrund relativ hohe Berge oder halt so Hügel. Und natürlich auch Abkühlung für die Stadt, was ja jetzt in der aktuellen Phase in Wien eine Katastrophe ist, wie heiß da ist. Und da bin ich wahrscheinlich, da hätte ich auch lieber einen Wald hinter mir, wie in Hallstatt, weil ich glaube, dass das doch ein bisschen Abkühlung bringt. Nichtsdestotrotz, für uns nicht unbedingt das Thing to go, weil wir halt einfach 100% Aktieninvestoren sind und haben ja trotzdem auch ein paar wahrscheinlich nachhaltige Unternehmen drin im Aktienportfolio oder im Fondsportfolio, wo man vielleicht gar nicht so zu 100% weiß, dass die so oder dass die nachhaltig unterwegs sind. Aber ja, so ist es. Aber also Simon, von meiner Seite aus, aber ja, bitte.
Ja, also du hast ja gesagt 100% Aktien. Stimmt jetzt auch so nicht ganz, weil wir haben ja auch täglich verfügbares Geld. Bei Anbietern liegen die täglich verfügbare Zinsen zahlen oder täglich verfügbare Zinsangebote haben. Und solche Sachen mit Bindung, es gibt ja auch diverse Festgeldangebote, auch mit 2,8% ein Festgeldangebot, wo man sein Geld auf ein Jahr bindet. Dann gibt es eins, wo man sein Geld auf 2 Jahre bindet und sogar 3% bekommt mit einer gewissen Bindung. Das kann Sinn machen, wenn man zum Beispiel vor einem Zinsentscheid der EZB davon ausgeht, dass die Zinsen wahrscheinlich gesenkt werden, vielleicht der Anbieter von der Bank sein Angebot noch nicht nach unten korrigiert hat und man quasi einen höheren Zins einloggt, weil Anbieter, die eine flexible Verzinsung, eine variable Verzinsung anbieten, die gehen ja dann häufig mit dem EZB-Zins auch nach unten, ganz egal, ob sie jetzt den ganzen Zins weiterreichen oder nur einen Teil davon. Aber wenn ich dann eben so wie den Bundesschatz habe und ich rechtzeitig sozusagen ein bisschen einen Teil meines Geldes einloggen möchte zu dem noch hohen Zinssatz. Ich erinnere, wir haben ja vor ein paar Jahren sogar 4% Zinsen gehabt und da haben auch einige Festgeldangebote gezahlt mit sehr, sehr hohen Zinsen, deutlich höher als die 3%, 2,5%, die es dann schon kurze Zeit danach gab. Das ist eine Art auch, wie man von sowas profitieren kann, nur an der Stelle noch einmal der vollständige Teil erwähnt.
Ja, da stimme ich da voll zu. Also das macht schon Sinn. Und ich kann mich sogar noch erinnern, dass der Bundesschatz auch die 4% angeboten hat. Also ist noch gar nicht so lange her. Somit macht schon Sinn, eben in gewissen Faktoren und 100% Aktien war jetzt eigentlich gemeint auf Ehebrück.
Wenn uns jemand fragt, wie wir selbst investieren, Sunrise Capital gehört dazu. Und weil viele wissen wollten, was steckt eigentlich dahinter, erklärt uns das heute Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Sunrise ist Anlegen für Sparer. Wir halten die Dinge ganz einfach, damit der wenig involvierte Privatanleger erfolgreich anlegen kann. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Zurück zum Podcast.
Keine Anleihen im Depot oder halt keine anderen größeren Beträge in irgendwelchen und Bargeld zähle ich jetzt nicht unbedingt dazu oder Geld am Giro oder am Sparkonto, aber natürlich muss man es dazu erzählen. Ja, nichtsdestotrotz eine erfreuliche, aber nicht so erfreuliche Nachricht, also kann man sehen, wie man will. Inflation sinkt im Juli auf 2,7%. Ja, heißt halt, es wird trotzdem teurer, wird nicht billiger grundsätzlich, aber von 3,2% im Juni auf 2,7%, es wird auf jeden Fall ein wenig weniger schnell teuer. Es gibt halt gewisse Parteien, die halt wieder mal das feiern wie einen Sieg, dass diese Halbierung der Mehrwertsteuer auf die Grundnahrungsmittel diesen massiven Effekt von 0,5% gebracht haben soll. Man darf aber nicht ganz oder man darf halt nicht ganz ausblenden, dass ja nicht alle Lebensmittel davon umfasst waren. Es war ja so eine Liste eigentlich, also eigentlich nur Lebensmittel, die halt ja eigentlich roh sind, kann man fast sagen, oder halt gibt eine Liste, also das müsste man sich anschauen, was da alles dabei ist. Und das wäre aber ein bisschen zu kurz gegriffen, weil diese Mehrwertsteuersenkung hat auf jeden Fall dazu beigetragen, bis zu einem gewissen Grad. Die wurde auch nicht weitergegeben, was man so, also die Mehrwertsteuersenkung hat wirklich was gebracht. Das haben auch gewisse Studien gezeigt. Aber es ist aufgrund der Gewichtung vom Inflationsmonitor, also von diesem HVPI, ne? Warenkorb, danke, ja. Muss man es trotzdem ein bisschen relativieren wieder, weil das hat unter Anführungszeichen nur eine Senkung von 43% gebracht. Also dieser Sektor Lebensmittel. Lebensmittel, Tabak und ich weiß jetzt das dritte nicht. Auf der anderen Seite sind aber auch Dienstleistungen und Industriegüter gefallen bis zu einem gewissen Grad. Und dadurch ergibt sich eben diese 0,5%ige Senkung, was natürlich nicht so extrem oder noch nicht so eingezahlt hat, war jetzt wieder dieser Benzin- oder Dieselanstieg, weil das war eigentlich erst zum Ende des Monats. Somit wird das erst wahrscheinlich im August eher schlagend werden, dass da vielleicht die Inflation wieder ein bisschen steigt. Und weil der Matthias gerade reinschreibt ins Skript, würde ich auch gerne fragen können, was diese 43% Senkung gemeint sind. Es ist fast die Hälfte dieser Mehrwertsteuersenkung zahlt auf diese 0,5% ein. Das heißt, ich sage mal jetzt, 0,2% Senkung ist die Mehrwertsteuersenkung und 0,3% ist dann eben die Dienstleistung und Industriegüter. Das heißt, 0,2% hat die Mehrwertsteuer aufgrund der Lebensmittel gebracht und 0,3 Dienstleistung und Industriegüter. Das heißt, die Mehrwertsteuersenkung hat wirklich was gebracht, um die Inflation um die 0,2% so nach unten zu bringen. Den Rest haben die anderen Bereiche gemacht. Genau.
Inflation im Juni quasi 3,2%, jetzt im Juli 2,7%, ist gleich ein Rückgang von 0,5%, und von diesen 0,5% waren 43% zurückzuführen auf die Mehrwertsteuersenkung.
Korrekt.
Perfekt.
Korrekt,
jetzt kenne ich mich.
Jetzt macht es Sinn erst recht. Wie gesagt, im August könnte das Ganze wieder ansteigen, wenn natürlich die Benzinpreise bleiben, wenn die Geschichte in Iran, USA-Geschichte, wenn da, also der Konflikt, wenn das weitergeht, weil das ist ja eine Variable, die man ja absolut nicht einschätzen kann. Aktuell ist ja der Spritpreis wieder um die 2 Euro herum, also wieder so in Richtung, ich habe letztens gedacht, glaube ich, bei 2,11 Euro oder 2,14 Euro. Das heißt, wir sind schon wieder in dem Bereich von März, April. Und obwohl man das jetzt gar nicht so extrem gemerkt hat, oder das gar nicht so extrem arg war, es war auf jeden Fall extrem schnell teuer wieder. Und da werden wir schauen, wie es da weitergeht, insbesondere im August, weil da ist ja noch nicht so viel jetzt reingeflossen. Es war ja erst Ende Juli soweit. Und das nächste Problem, was jetzt auch noch ansteht, das habe ich nämlich heute gelesen, das wird uns vielleicht auch wieder in ein paar Monaten treffen, ist diese Hitze. Und das glaubt man gar nicht, weil die Hitze ja eigentlich uns im Alltag eigentlich betrifft, weil es extrem heiß ist. Und heute ist es extrem heiß. Heute ist ja der heißeste Tag überhaupt gewesen. Ich glaube, über 40 Grad, 40,5 Grad haben wir gemessen. Und es gibt jetzt dann Ernteausfälle schon. Das könnte in weiterer Folge, weil wir wissen ja schon, wie man öfter schon zugehört hat, das Thema Iran-USA-Krieg. Wenn dort Krieg herrscht, wenn dadurch der Ölpreis steigt, weil halt das Öl länger zu uns braucht, dann hat das einen Effekt, der uns einfach später auch wieder trifft in den von den Lieferungen und so weiter und so fort. Und dort, das gibt's jetzt auch anscheinend beim Thema Hitze, wenn eben Ernteausfälle passieren. Das kann dann in weiterer Folge auch wieder zu höheren Preisen führen, weil natürlich das Grünfutter und Kartoffeln ausfallen. Das heißt, weniger Ernte ist dann weniger Futter für Tiere, weniger Erzeugnisse auch aus den Tieren oder von den Tieren wie Milch, wie Fleisch und so weiter, und auch weniger Ernte für Supermärkte. Also das wird auf jeden Fall oder könnte natürlich auf jeden Fall wieder einen Inflationsschub bringen in ein paar Monaten vielleicht, weil es ist ja wieder so ein Rattenschwanz, der halt ein bisschen sich nachzieht und erst entwickelt. Und dann habe ich lustigerweise ist dann ein Satz noch drin gestanden in dieser Info, dass es trotzdem eine Entwarnung für die Versorgung ist per se. Das heißt, das Essen wird uns nicht ausgehen wahrscheinlich, aber es wird halt wahrscheinlich teurer werden. Und wir können anscheinend bis zu 2 Jahre mit einer Dürre überleben. Also ich weiß nicht, wie man auf diese Studie kommt, weil es ist schon weit in die Zukunft gerechnet, aber anscheinend ist das echt gut in Österreich, dass wir da gut versorgt sind. Aber nichtsdestotrotz, der Preis würde halt natürlich massiv steigen wahrscheinlich, wenn es in Richtung einer Dürre geht, was natürlich nicht ist. Aber ja, du, Matthias, weil du gerade was reingeschrieben hast, du warst vor kurzem in Bosnien, Serbien?
Bosnien, tatsächlich, ja.
Bosnien. Und wie ist da der Spritpreis? Ist da billiger?
Ja, wir sind ja tatsächlich weggefahren, ziemlich genau da, wo dann der Krieg wieder ein bisschen mehr eskaliert ist und wie die Preise dann auch schon in Österreich wieder Richtung 2 Euro gegangen sind. Und wir haben dann bewusst eben in Kroatien getankt. Das war dort noch, da wo wir schon 2 Euro hatten, war es in Kroatien noch circa bei 1,50. Also wir ganz, ganz anders. Auch in den Supermärkten, die Preise natürlich auch beim Einkaufen dann ganz ein anderes Niveau. Da haben wir den, wir zahlen ja, oder du zahlst unten halt den Österreicher Aufschlag nicht. Und auch beim Zurückfahren sind wir extra noch einmal in Kroatien im Supermarkt stehen geblieben und haben dort eingekauft. Riesiges, einen vollen Korb gehabt. Ich habe so mit 40 Euro gerechnet und habe dann am Ende 20 bezahlt für meinen Einkauf. Also es war verrückt. Du musst dir vorstellen, ich habe ein Wagel gehabt, so ein kleines, was man sich halt nachzieht. Und das war komplett gefüllt. Vor allem mit Gemüse und so, das ist dem ein oder anderen Zeug. Halt alles, was man im Auto noch 4 Stunden gut transportieren kann, ohne dass es schlecht wird. Und das Kassenband war voll. 20 Euro. Fuck. Das hat mich dann echt sehr überrascht. Ja, natürlich nicht repräsentativ, aber trotzdem, wie gesagt, dieses Gefühl einfach, man geht hin, man legt Ware auf das Kassenband, man rechnet mit einer gewissen Summe, die man ausgibt, und dann wird es so enorm unterboten. Genau.
Fuck, ja, weil, aber ist, so wie du sagst, nicht repräsentativ, aber das ist halt die Frage, gell, weil rein von prozentuellen her wird es für die in Bosnien wahrscheinlich teurer sein, vielleicht wie für uns, weil die ja doch um einiges weniger verdienen. Also das wird sicher, weil ich weiß jetzt gar nicht, wo die Inflation da ist da in Bosnien. Das würde jetzt da, glaube ich, auch nicht unbedingt aus. Bulgarien ist auf jeden Fall sehr hoch mit 4,1. Wird vielleicht Bosnien auch in dem Bereich sein. Möglicherweise, weil Kroatien liegt da bei 3,6. Keine Ahnung, wo die unterwegs sind, das sehe ich da leider auch nicht. Ne?
Laut Gemini sind wir gerade in Bosnien bei 4,2%. Also naja, für die einheimische Bevölkerung natürlich ist das alles extrem teuer. Wir bekommen halt für unseren Euro dort sehr, sehr viel geboten, auch beim
Essen. Das haben wir aber vor ein paar Folgen sogar mal besprochen, gell, dass dieser Österreich-Euro heuer in den jeweiligen Ländern, wie zum Beispiel eben Bosnien, mehr wert ist, weil halt eben wir diesen Österreich-Aufschlag unten halt nicht zahlen, jetzt als Beispiel. Ne? Also das, und wie war es in Bosnien? Schön? So war es da und Radfahren oder was hat es da gemacht?
Nein, also wir waren quasi, also ich war mit meinem Bruder und seiner Freundin mit dabei als Anhängsel. Wir haben uns quasi am Wochenende Sarajevo angeschaut und dann waren wir ein paar Tage noch in so einer Hütte auf irgendeiner Hochebene und waren halt ein, zweimal wandern, Klettersteig gehen. Ist super gut gegangen. Schöne Landschaft, sehr, sehr bewegende Geschichte, historisch. Sehr imposant, also sollte man auf jeden Fall einmal gesehen haben. Und dann war ich sehr froh über die Internetverbindung da unten und habe an der Website gebastelt, an den Kurs gebastelt und habe da ein bisschen einfach so dieses, wie sagt man, andere Fenster mal genossen, dass ich halt nicht immer da in Wien rausschaue, sondern einmal woanders rausschaue. Und genau, wir waren mit dem Auto unten, dementsprechend auch viel Fahrzeit, auch viel Zeit gehabt, an der Website zu basteln. Das war ja genau der Zeitraum, wo wir die Umstellung hatten. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, wir haben seit kurzem eine neue Website. Und die schaut anders aus als die andere, hat ein paar andere Sachen dabei, ein paar andere Features. Genau, das ist so das, was wir gemacht haben. Und essen gehen. Also
dann
du hättest da Freude dort, du kannst da essen gehen ohne Ende. Du liest die Preise in der Speisekarte, denkst, da kannst du alles leisten und dann kommst drauf, dass du eigentlich durch 2 rechnen musst, damit du den Euro wert hast. Also und du zahlst auch gefühlt nichts unter Anführungszeichen. Also und kriegst aber super Qualität. Also was da an, also eines der besten Steaks, die ich je gegessen habe, wirklich ohne Spaß, das ist
geil. Aber nachdem du jetzt eh schon das Thema angeschnitten hast mit Website und so weiter, dann würde ich einfach dir mal das Wort übergeben und dann erzähl einmal, was jetzt so neu ist im FV-Universum. Wir haben ja doch viel umgebaut. Die den Podcast hören, die werden schon sehen, es gibt auch ein neues Logo vom Podcast. Also es ist jetzt ein Stier drauf, schaut ganz cool aus, mit den neuen Farben auch. Und ja, Matthias, also was ist neu?
Ja, wir haben ja vor circa 4 oder 5 Monaten haben wir uns mit unserer Designagentur zusammengesetzt und besprochen, wie wir unsere Website fit machen für das neue Zeitalter, wo eben vermehrt KI genutzt wird und ja, statische Webseiten mit Text einfach überflüssig werden aufgrund der wirklich guten Zusammenfassungen, die KI mittlerweile schon liefern kann. Und wir sind dann zum Entschluss gekommen, okay, wir brauchen einfach Tools. Man muss die Website nicht nur lesen können, sondern man muss sie nutzen können, so dass sie praktisch anwendbar ist. Und wir haben uns dann einfach entschieden, okay, was gibt's quasi so noch nicht wirklich für Österreich? Es gibt noch nicht wirklich einen übersichtlichen Broker-Vergleich, Zinsvergleich, also machen wir das. Und Rechner, die einem wirklich konkrete Informationen liefern, wie zum Beispiel der Pensionslückenrechner von uns, wo du einfach ein paar Parameter einträgst, wie dein Alter, dein gewünschtes Pensionsantrittsalter, deine gewünschte Pension und so weiter und so fort. Und du eine konkrete Summe bekommst, so viel musst du sparen, damit deine Pensionslücke geschlossen ist. Natürlich alles nur ein Richtwert. Und das alles haben wir jetzt versucht, bestmöglich auf eine Website raufzubekommen, so dass quasi so viel Informationen wie notwendig, aber gleichzeitig so wenig wie nötig drauf ist. Also wirklich sehr konzentriert. Und wir zeigen jetzt auch auf unserer Website unsere anderen Kompetenzen, wie zum Beispiel die Workshops, also unsere Lehrlingsworkshops, die wir gemeinsam mit Forum Bildung zusammen durchführen. Wir zeigen auch neu unsere Online-Kurse. Auch das ist ein Punkt, den wir schon ewig lange auf unserer Roadmap hatten, aber jetzt nicht, ja, hat es einfach nicht gegeben bisher. Und jetzt gibt's tatsächlich auch den ersten Online-Kurs schon. Die ersten Personen sind gerade am Testen, damit wir auch da dann Feedback aus der Community einarbeiten können. Der Kurs, wenig überraschend, hat den gleichen Titel wie unser Webinar, das es jetzt seit schon fast einem Jahr gibt. Endlich erfolgreich anlegen, deine ersten 10.000 Euro. Warum genau dieser Kurs? Naja, das Webinar gibt es jetzt seit über einem Jahr. Und das Feedback, was ich beim Webinar dann immer bekomme, weil da frage ich ja regelmäßig nach Feedback und da haben jetzt auch schon knapp 100 Leute einen Feedbackbogen ausgefüllt, nicht nur hat gefallen oder nicht, sondern wirklich auch mit Text und mit Wünschen und also wirklich einen detaillierten Feedbackbogen. Und da kam einfach oft die Bitte quasi, hey, noch tiefer in das Thema ETF rein. Wie finde ich den passenden ETF? Wie unterscheiden sich die Online-Broker? Auf welche Kosten muss ich achten? Noch ein bisschen das Thema Steuern genauer zu machen. Und das Thema war halt das Webinar, da habe ich 40, 45 Minuten Zeit und dann noch ein paar Minuten für Fragen. Da kann ich nicht so in die Tiefe gehen bei den einzelnen Blöcken. Aber bei so einem Online-Kurs habe ich halt die Möglichkeit, dass ich wirklich tief einsteige, dass ich wirklich mir ein Thema hernehme und das von Anfang bis zum Ende durchdenke. So, dass es dann auch wirklich für den, der es anschaut, den maximalen Nutzen hat. Und das war dann der Beweggrund, warum ich mir gedacht habe, hey, okay, ich kann eigentlich zu dem Webinar, das ich schon seit einem Jahr halte, einfach einen Kurs bauen, der vertiefend genau auf die Punkte eingeht, genau das Feedback berücksichtige, was die Leute mir rückmelden und dann eben bei uns auf der Website anbiete. Und das war jetzt auch so ein neuer Punkt, den wir auf der Website dann gleich platzieren wollten, diesen Kurs, dass man den dann auch gleich direkt kaufen kann. Auch der ist grundsätzlich schon fertig, man kann ihn grundsätzlich kaufen und ich bin überzeugt, der ist auch schon sehr gut geworden. Aber wie gesagt, trotzdem lassen wir natürlich auch noch Tester drüber laufen, unabhängige Tester, die ebenfalls einen sehr detaillierten Feedbackbogen ausfüllen und ergänzen dann Inhalte, passen hier und da was an. Aber ich denke, man bekommt auf jeden Fall schon heute ein sehr gutes, umfangreichen Online-Kurs für sein Geld und ja, bin schon sehr gespannt auf das erste Feedback. Genau, und all das gebündelt, also Vergleiche, Rechner, Workshops, Kurse, all das quasi fasst unsere neue Website zusammen und ich habe heute auf Instagram, für alle, die es zuhören, vor 2, 3 Tagen auf Instagram unseren neuen Zinsvergleich vorgestellt, wo wir eben, ich glaube, es sind 12 Anbieter vergleichen. Ist auch ganz gut geklickt worden in der Story. Also ich glaube, über 200 Leute haben die Story angeklickt. Also echt nicht so wenig, oder? Schau ich dort nach. Ja, genau, also über 200 Leute haben geklickt. Echter Wahnsinn. Genau. Das ist die neue Website, da ist jetzt wirklich viel Zeit draufgegangen und beschäftigt uns alle auch heute noch und wird uns auch sicher in den nächsten Wochen noch beschäftigen, dass wir Sachen aktualisieren, Dinge umgestalten, Inhalte ausbauen und so weiter und so fort. Aber ich bin gespannt, jeder, der zuhört, ist natürlich sehr gerne oder feel free to um Feedback zu geben, gerne drüber schauen, was gefällt euch nicht. Wir sind immer sehr offen für konstruktives Feedback.
Und die Domain ist nach wie vor die gleiche natürlich, ne? finanzverstehen.at, also einfach draufschauen und ja, Feedback schicken, wurscht, ob es hier im Podcast ist oder Social Media oder per Mail, ganz gleich. Matthias, du hast heute auch eine Story gemacht, wie man schon, wenn man es hört, dann schon ein paar Tage her wieder, so wie jetzt die Geschichte mit dem Dings, du hast geschrieben, Sparzinsen sind zurück. Aber sie sind nicht unbedingt zurück, habe ich bei einem Medienhaus gelesen oder bei einem Artikel, sondern sie sind extrem ungleich verteilt. Und jetzt habe ich mal geschaut, der Durchschnitt Ende 2025 von der Einlagen, also von gebundenen Anlagen, also von Festgeld, liegt bei 1,6%, also 1,62%. Das ist jetzt nicht so wirklich hoch, gell? Und bei täglich fälligen Einlagen, also Tagesgeld, durchschnittlich 0,43%. Also das ist schon ein Wahnsinn. Das ist in dem Artikel geschaut, also jetzt unter 0,5% Zinsen, obwohl die aktuellen Einlagenzinsen bei 2,25% von der EZB sind. Da verdient halt jemand sehr gut mit und das bist halt nicht du, ne? Oder halt nicht du als Kunde. Und das ist halt schon echter Wahnsinn. Und da gibt's noch die, also das ist täglich fällige Einlagen, das heißt, da zählen eben Sparkonten und Girokonten dazu, die eben da täglich fällig sind. Und Sparkonten haben es durchschnittlich 0,69% und Girokonten durchschnittlich 0,18%. Also das ist halt schon ein Wahnsinn. Also da wird halt absolut nichts weitergeben, obwohl wir in Österreich aktuell, ich habe mir die Zahlen jetzt angeschaut, Q1, okay, das ist leider aktuell bei der österreichischen Nationalbank, also die Finanzverflechtung, die Geldverteilung von den Österreichern. Aktuell liegen 345 Milliarden Euro auf Sparbüchern in bar und eben auf solchen Tagesgeldkonten bei durchschnittlich 0,43% und aktuell 2,7% Inflation. Also da muss man nicht gut in Mathe sein, dass man weiß, dass das sich nicht ausgeht und dass da ein Minus rauskommt am Ende des Tages. Also ein Minus am Wert, nicht natürlich am Konto, das sieht man ja leider nicht, die Inflation so leicht. Und ich tue jetzt natürlich mal, weil ich tue ja ganz gerne mal so berechnen, ich habe es dann einfach mal durchgerechnet, bei 0,43% Zinsen im Durchschnitt und wenn wir jetzt im Jahr hernehmen und 2,7% durchschnittliche Inflation und wahrscheinlich werden wir nicht drunter sein heuer, wahrscheinlich eher drüber, weil wir haben ja die letzten Monate über 3% gehabt, dann werden wir einen Wertverlust von knapp 8 Milliarden Euro machen heuer. Super, oder? 8 Milliarden Euro, ich weiß jetzt nicht, wie viel es ist im Sinne von was für eine Kosten das damit gedeckt werden könnten, nur damit es vielleicht ein bisschen greifbarer ist. Also jetzt sagen wir mal, das Sozialsystem jetzt nicht ausgehen, ein Drittel vom Pensionssystem, was wir zuschießen, so in die Richtung, glaube ich, weil 32 sind es, glaube ich, oder 35 sind es, da geht es ja nicht aus. Jetzt haben wir verdammt viel Geld. Auf der anderen Seite haben gewisse ETFs und Fonds schon über 10% heuer gemacht, ist natürlich jetzt leicht geredet, aber ich habe da natürlich angenommen, das Jahr wird mit 5% abschließen, 5% nach Inflation, das heißt so ungefähr 7%, 7,5, 8 wahrscheinlich, dann wäre das 17 Milliarden Euro Gewinn, gar nur mal damit man das einmal entgegenlegt. Also am Ende des Tages, der nicht investiert, der nicht sich um sein Geld kümmert und es einfach liegen lässt auf den Sparbüchern dieser Welt, der verliert halt wieder. Und wie so oft halt. Und das ist halt wieder ein massives Problem, weil, wie gesagt, 345 Milliarden liegen herum und wir werden einfach ärmer, obwohl das Geld mehr wird. Also die Geldeinlagen haben sich vom Quartal 4,25 um 10 Milliarden erhöht. Also wir sparen mehr, verlieren aber aufgrund der Inflation an Wert, ist halt nicht unbedingt sehr gut. Wir sparen falsch, genau. Massiv falsch.
Ich habe es, glaube ich, schon einmal gebracht, das Beispiel mit 10.000 Euro seit 2010 am Konto. Aber ich kann es noch einmal erwähnen. Wenn du 2010 10.000 Euro am Konto hattest, ist heute noch ein Drittel weg. Ja, Worst Case, du hast eben so ein typisches Sparkonto oder Girokonto, dann hast du noch eine Kaufkraft von knapp 6.666 Euro. Im Best Case, wenn du dich quasi immer auf die Suche nach dem besten Angebot gemacht hast, hast du im Schnitt 1,3% Zinsen erhalten über die Zeit seit 2010, da bist du bei 7.600 Euro um den Dreh herum. Und was diese ganzen schönen Rechnungen ja noch nicht beinhalten, die KEST, also selbst wenn du immer diese 1,3% hattest, hättest du immer noch KEST bezahlen müssen, obwohl deine Kaufkraft nicht erhalten ist. Das ist auch ein Thema, was wir jetzt auch haben. Man bekommt zwar bei guten Anbietern zwischen 2-3% Zinsen, muss aber noch die KEST berücksichtigen, sprich wenn die Inflation bei 3% liegt und ich 3% Zinsen kriege, bin ich unterm Strich immer noch im Minus. Also das ist auch ein Thema, das oft vergessen wird. Genau, also auf jeden Fall seit 2010 10.000 Euro, ein Drittel weniger wert. Ist jetzt nicht sonderlich.
Ja. Nicht sonderlich gut. Also ist eigentlich massiv schlecht, weil, wie gesagt, wir werden ja dadurch ärmer und das ist halt leider ein massives Problem, weil auf der einen Seite wird die Inflation höher, also die Preise steigen, wir werden aber dadurch dann eben ärmer, weil wir es weniger kaufen können. Und es wird aber von vielen Leuten trotzdem aufs Sparbuch gelegt oder halt in Cash daheim oder irgend sowas. Und da kann nicht mehr draus werden. Das heißt, wenn man es schafft, eine Nullnummer zu schaffen, so wie du gesagt hast, mit 3% Zinsen bei 2,7% Inflation, geht sich das schon nicht aus. Somit, ja, es gibt keine andere Alternative, dass man sich darum kümmert und schaut, dass man ein bisschen mehr rausholt über der Inflation, weil nur so kann man Wert schaffen. Ne? Und das ist halt was für die Zukunft eigentlich relevant ist, weil, so wie du sagst, ein Drittel weniger oder was über ein paar Jahre, das ist halt schon krass. Ne? Das heißt, man kann sich dann einfach um einiges weniger kaufen. Ne? Ein Drittel bei 10.000 ist verdammt viel Geld. Ne? Und das tut halt schon weh. Und ich glaube nicht, dass jeder so mal 2.000, 3.000 Euro einfach so liegen lassen will oder kann, weil das ist verdammt viel Geld. Ne? Ja, leider. Inflation, Thema, was wir jedes Monat besprechen, aber es ist auch immer wieder gut zum Einordnen, damit man halt einfach immer wieder drauf eindreschen und darum ist es, dass man einfach was tut, weil das, wie gesagt, Inflation, die trifft uns alle und die sieht man halt nicht. Und das ist halt das Gefährliche daran per se, weil es halt nicht abgezogen wird vom Konto. Weil bin mir ziemlich sicher, Matthias, wenn es vom Konto jedes Monat abgezogen werden würde, dann würden die Leute sagen, hey, was ist denn da los? Ich möchte nicht, dass das abgezogen wird, dann würde ich was machen. Aber nachdem man es nicht sieht, ja, ist es halt der schleichende Wertverlust, der tut halt dann weh an der Kasse, ne? Jo, willst du sagen? Bitte.
Na, ich habe gerade, sind wir mit dem Thema Inflation und so weiter fertig oder haben wir gerade noch irgendein Geldmarktthema?
Geldmarktthema, wir hätten noch was mit Bankomatbehebungen, aber sonst haben wir...
Was ist aktuell? Haben wir das noch rein? Weil danach habe ich ein, zwei Sachen zum Markt.
Jawohl, machen wir. Bankomatbehebungen, Matthias, für uns nicht so relevant. Ich weiß, wenn jetzt jemand wieder zuhört, der gleich wieder sagt, jetzt redet schon wieder über das Bargeld. Ja, ist halt sowieso gerade der aktuelle News. Bankomatbehebungen, man kennt es ja, so diese 400 Euro Abhebung. Und wenn du mehr brauchst, dann musst du halt zwei oder dreimal abheben. Oder du gehst halt in die Filiale rein und kannst dann ab und zu mehr abheben. Und das wurde jetzt teilweise auf 200 Euro gesenkt. Und warum? Das weiß keiner so genau. Die Vermutung ist aber von diversen Medien, dass dadurch Mehreinnahmen durch die Gebühren eingenommen werden sollen. Entweder Gebühren für den Kunden die Gebühren, weil es gibt ja gewisse Bankomaten, wo man was zahlt, oder eben Rückvergütungen, das soll es nämlich auch geben. Und mit mehr Abhebungen gibt es dann natürlich auch mehr Einnahmen für den jeweiligen Anbieter. Aber, und das ist die Entwarnung, das betrifft nur ungefähr 300 bis 400 Bankomate in Österreich. Und in Österreich gibt es zwar aktuell knapp 8.900 Bankomaten, also im unteren einstelligen Prozentbereich, die das betrifft. Also man muss jetzt auf jeden Fall keine Panik haben, dass man jetzt dadurch mehr zahlt. Das ist eher so diese Bankomaten, die halt die privaten unter Anführungszeichen, die halt irgendwo stehen, wo sowieso gefühlt kein Mensch Geld abhebt. Oder aber bei irgendwelchen Festeln oder sonstigen, wo jeder Geld abhebt. Da gibt es echt entweder da, wo es keiner abhebt oder da, wo jeder abheben muss, weil es halt gerade nur den gibt. Also ich kenne jetzt zum Beispiel als Privaten oder als Anbieter nur ein Euronet. Das ist so ein gelbes Symbol, glaube ich. Da weiß ich nur, da habe ich auch schon Gebühren einmal bezahlt. Aber bei den klassischen Bankomaten ist das nicht der Fall. Also es wurden auch mehrere Banken gefragt, die haben gesagt, bei uns ist alles gleich geblieben. Und da gibt es auch keine neuen Gebühren oder keine Beschränkungen. Also für alle, die Bargeld abheben wollen und vielleicht ja bald auch die schönen neuen Banknoten in ein paar Jahren, weil man kann ja jetzt abstimmen. Und wir haben ja letzte Woche schon gesagt, wir hätten gern die Vögel. Die fallen uns nämlich am besten.
Welche?
Also vielleicht kann man bald, ja, diese Eisvögel und ich weiß nicht, was da alles drauf ist, aber solche schönen Vögel, wir haben sie letzte Woche besprochen. Ich glaube, den Link habe ich auch in den Shownotes gehabt. Auf jeden Fall auf der österreichischen Nationalbankseiten gibt es eine Info dazu, ansonsten auf der EU-Parlamentsseite, da kann man abstimmen. Und das haben wir letztens gelesen, die Christine Lagarde, die Chefin von der Europäischen Kommission oder vom Europaparlament, die hat gesagt, der Ansturm ist immens. Sehr viele, ich glaube, über ein paar Millionen Abstimmungen hat es schon gegeben. Ich weiß aber gerade gar nicht, was vorne ist gerade. Also das müsste man vielleicht einmal anschauen. Welches Motiv, weiß Matthias, vielleicht kannst du das nebenbei anschauen, dann rede ich ein bisschen weiter. vielleicht findet man ja was dazu. Aber wie gesagt, also die Vögel haben mir am besten gefallen. Aber es gibt ja mehrere Vögel. Es gibt ja 3 oder 4 verschiedene Motive. Oder gibt es sogar, ich glaube, einige Motive.
Ja, es gibt so und, 13 bis zu da.
Also oder 13. Echt viele. Und eines davon ist sogar von einem Salzburger Design Studio. Eins der Vögel. aber das gefällt mir nicht so gut. Also das ist, glaube ich, die Variante B, wenn es mich nicht täuscht jetzt. Da bin ich ganz nicht fest. Aber die haben auf jeden Fall sind auch mit im Rennen. Und der Matthias findet jetzt gerade, glaube ich, nichts. Oder was? Das wird man vielleicht
gibt's ja gar keine Info. Aber ich finde grundsätzlich mal schon cool, wenn wir so Hochformat-Euronoten bekommen würden und nicht mehr so Querformat, weil ich fand das auch schon bei so Visitenkarten immer geil, wenn die im Hochformat ist. Weil wie haben wir Geld voll in der Hand? Ja, wir haben es immer quasi im Hochformat in der Hand. Keiner schaut sich Geld quer an. Also wäre es auch schon von der Usability her sehr einfach, viel einfacher, wenn die Zahl quasi schön in der richtigen, im richtigen Format quasi auf einen drauf schaut. Und ja.
Stimmt eigentlich, ja. Habe ich noch nie behirnt. Siehst, wieder was gelernt. Ist mir noch nie aufgefallen. Habe ich noch nie dran gedacht, dass man die wirklich, man gibt die ja wirklich so im Hochformat hin, ja. Voll. Klar, ja. Wenn du das Vogel in der richtigen, Dings drauf ist, dann wäre es natürlich wahnsinnig schöner, ja,
stimmt. Das heißt, muss es wieder schief halten. Mir gefällt am besten das Design J. Jetzt bin ich gespannt, ob, ich da am Ende das Ergebnis sehe, wie welches Design am beliebtesten ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie das nicht veröffentlichen, um eben irgendwelche, keine Ahnung, stimmt, Manipulationen oder so irgendwas in die Richtung zu verhindern. Von dem her.
Es sind schon ein paar Millionen, glaube ich, Abstimmungen gewesen. Also das dürfte wirklich, wirklich Anklang finden. Die Leute sind da wirklich interessiert dran und alle, die zuhören, schreibt eure Vorlieben da rein. Also nicht die Vorlieben, sondern die Vorlieben der Geldscheine, was euch da am besten gefallen wird. Ich bin gespannt, wo wir da landen. Einfach einen Kommentar hinterlassen, was euer Lieblingsmotiv ist, vielleicht auch warum. Das könnte auch noch interessant sein. Matthias, willst du gleich loslegen? Bitte?
Man sieht es leider nicht, also die Ergebnisse, wie welche Aktien
ja, jetzt, vorne ist. Wenn man nachdenkt, macht das auch Sinn, ne? Weil so du sagst, damit keiner irgendwie im Vorreiter ist oder sowas, macht auch Sinn. Noch kurzes Thema, bevor du den Geldmarkt-Thema nehmen willst, oder willst
ich
du das
hernehmen? Ich Bankomaten.
Ja, bitte.
Soweit ich weiß, handelt es sich um die Euronet-Bankomaten, so wie du schon gesagt hast, die eben vor allem in Touristenzentren stehen oder an Flughäfen. Da hast du eh immer schon quasi Gebühren bezahlt und da jetzt von 400 auf 200 Euro das Limit runter ist natürlich blöd. Aber der durchschnittliche Österreicher, wenn er jetzt bei einem normalen Bankomaten abhebt oder beim Billa oder sonstigen Geschäften, zahlt weiterhin nichts. Anders ist das im Ausland, Kroatien, Bosnien, Griechenland, also egal wo man hin im Ausland, wo man ist im Ausland, man zahlt ja überall für die Behebung von Bargeld. Also das ist irgendwie in Österreich so, ja, was Besonderes, dass man für die Behebung kein Geld zahlt.
Ja. Sehr gut. Das heißt, wir haben einmal einen Vorteil beim Geld. Wir zahlen keine Gebühren am Bankomaten standardmäßig.
Noch eine Sache, geil, dass Österreich bargeldunfreundlich ist, wenn wir sogar kostenlos Bargeld erhalten. Ich habe eine Frage an dich, Philipp. Und zwar wollte ich dich fragen, ob du schätzen möchtest, wie hoch der Anteil von SpaceX im MSCI World ist. Stand heute.
0, irgendwas Prozent, sage ich jetzt einfach mal, weil ich habe es vor kurzem nämlich ein bisschen gelesen, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich hoffe, du sagst jetzt nicht 10% oder so, das wäre schon krass.
Das wäre krass, Mann. 0,07% ist der Anteil von SpaceX in MSCI World. Das ist umgerechnet genauso viel wie alle österreichischen Unternehmen im MSCI World zusammen, nämlich OMV mit 0,01%, die BAWAG mit 0,02%, und die erste Bank mit 0,04%. In Summe, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 0,07%. Ja.
Und tatsächlich ist die BAWAG die Barak dürfte noch ganz so lange jetzt drin sein, weil mir kommt vor, beim letzten Mal, wo wir geschaut haben, war nur Erste Bank und OMV.
Genau, richtig. Die Barak ist auch noch gar nicht so lange drinnen. Ich glaube, das war jetzt bei der letzten Änderung erst, ist sogar mit 0,02% drinnen, also sogar 0,01% mehr als die OMV. Und zu SpaceX noch ganz kurz, seit dem 26. Juni ist die Aktie im Index drinnen und hat seither irgendwas zwischen 20% und 25% verloren an Wert.
Also dieser Run, wo man geglaubt hat, dass wenn der ETF, wenn es in den ETF kommt, dass da jetzt die Hölle wieder ausbricht und alles nach oben geht, ist nicht passiert, ne? Eher nach unten. Also
ausgeblieben.
Und SpaceX, wie gesagt, also am heutigen Dienstag, am Abend, wo wir es aufnehmen, 1,6 Billionen wert. Das heißt, es ist unter einer Milliarde, Billiarde Euro, sage ich mal, oder US-Dollar, ist ja wurscht, aber halt, es ist verdammt viel Geld zum IPO, weil das ist ja mit 2,6 gestartet und jetzt sind wir, oder 2,7 sogar, glaube ich, 2,8. Auf jeden Fall sehr verdammt, sehr hoch. Und jetzt bei 1,6 und bei einem Kurs von 123 US-Dollar gerade, ja, sind wir auf jeden Fall von denen, die am Start eingestiegen sind, beide Minus, und die, was am Hoch oben waren, bei 200 US-Dollar knapp, ja, über 200, ganz leicht über 200, die sind natürlich massivst im Minus schon. Ja, war bis dato kein guter Deal, außer für die, die schon extrem lang drin sind.
1,8 Millionen US-Dollar war die Bewertung.
Also das, 1,8. Und das Hoch war auf über 2,5.
Genau, das Hoch war
sowas.
Ein bisschen höher. Genau, sowas. Und somit die quasi Glück hatten bei der Zeichnung, sind jetzt quasi nur auch knapp 25% im Minus. Die im Hoch drinnen gekauft haben, die sind natürlich noch einmal ein bisschen mehr im Minus. Ja, und allzu viele Aktien gibt es ja noch immer nicht. Das kommt ja dann noch peu à peu. Also sehr gespannt, wie sich das entwickelt weiterhin.
Ich bin gespannt auf die ersten Quartalszahlen dann, die, glaube ich, im September kommen müssten. Da kann man dann nicht mehr viel verschleiern, weil wenn man börsennotiert ist, muss man natürlich alles offenlegen. Ich bin gespannt, wo es da hingeht, weil er muss da auf jeden Fall ein bisschen eine Story zeichnen, glaube ich, weil sonst wird es möglicherweise hart, weil wenn nur eins der drei oder vier Unternehmen drin im gesamten Konglomerat im Plus macht sozusagen oder nicht so viel Minus macht, dann könnte das auf jeden Fall auf die Zahlen schlagen. Und dieser Elon Musk-Zauber gefühlt wie bei Tesla ist ein bisschen raus, finde ich. Also der Anfang war natürlich hoch, weil halt sehr viele rein sind, aber dieser er sagt was und alles explodiert, das gibt's, spielt's halt irgendwie nicht mehr so, weil irgendwie das mit Mars und so, das glaubt man halt einfach nicht so, dass das bald einmal passiert, ne? Aber ja.
Was ich auf jeden Fall spannend finde, ist, im Laufe des Augusts, am 21. August, gibt's wieder noch mehr tradable Shares. Also da sind fast 20% von, oder könnten bis zu 20% von SpaceX handelbar sein. Am 10. September dann wieder so 3% mehr handelbar. 25. September werden es schon fast 26,7% sein, die handelbar sind. Also es kommen frische Aktien nach und nach auf den Markt, sobald die Lockerperioden.
Und wann dürfen dann die Großen rausgehen? Dürfen die jetzt schon anfangen?
Das ist unterschiedlich. Teilweise ist es auch gekoppelt an, wenn die Aktie gewisse Tage über einer gewissen Summe über IPO-Preis notiert, dann kann wieder oder dann kann man Shares verkaufen. Also das ist unterschiedlich.
Interessant. Weil, Google hat ja, glaube ich, nach wie vor so 7% oder 9% um den Dreh. Und die werden ja auch mal vielleicht ein bisschen rausholen, bis zu einem gewissen Grad, weil die sind ja auch schon viele Jahre da investiert. Und viele andere auch. Also ich weiß nur, der Peter Thiel ist auch ganz, hat auch einen großen Anteil. Und der wird auch einen Teil verkaufen wollen würden, wahrscheinlich demnächst. Somit wird es dann spannend, was dann passiert, wenn die Lockerperioden da eben auslaufen und die Großen dann vielleicht ein bisschen verkaufen dürfen, können, wollen. Bin ich gespannt, was da passiert, ja.
Vielleicht zur Einordnung noch kurz. Am 12. Juni war ja das IPO, also jetzt fast 2 Monate her, da waren 5% der Aktien handelbar. Also 5% der Aktien haben sie auf den Markt gebracht. Das heißt, der Großteil war noch gelockt. Bis zum 9. Dezember, also 180 Tage danach, kommen über 50% in Summe schon oder könnten über 50% schon auf den Markt kommen. Das heißt, wir haben im Dezember das Zehnfache an verfügbaren, theoretisch an verfügbaren Aktien, die frei auf den Markt kommen könnten. Ja, ist einiges.
Interessant, ja. Du hast noch was oder sonst ja, noch was?
Sonst noch an der Börse ist irgendwas aufgefallen die letzten Tage, Wochen, Monate. Ich weiß nicht, ob du mit Markus darüber gesprochen hast in letzter Zeit. Diese Sektorrotation, ist dir das aufgefallen? Dass wir teilweise enorme Abstürze hatten bei Softwareunternehmen, bei KI-Unternehmen, aber auf der anderen Seite von Industrieunternehmen, dass alles aufgefangen wurde, sodass der MSCI World oder generell globale Indizes ziemlich flat ausschauen, aber auf Einzelaktienperspektive, dass du da teilweise richtig heftige Rückgänge oder aber auch Kurssteigerungen mit dabei hast. Jetzt sind ja auch kürzlich wieder Quartalszahlen gemeldet worden und Markus hat da ein paar Reels zugemacht. Die Microsoft zum Beispiel ist jetzt diese Woche um über 20% gestiegen. Ich hoffe, die stürzen es da nicht wieder heftig ab. Alphabet ist einmal mehr stark gefallen, dann wieder stark gestiegen. Was heißt stark gefallen? So 10% down, dann wieder 20% ab, also auch plus minus null fast. Und ja, ich fand es eben, was ich spannend finde, ist eben, dass man das bei diesen Weltindizes kaum merkt. Also da bist du ja gefühlt auf einem Jahr ziemlich neutral gestiegen.
Voll. Was mir stark aufgefallen ist, weil du sagst Industrie, also Andritz zum Beispiel, in den letzten 5 Tagen fast 13% plus, die First fast 7% plus, Babak 5% plus, Raiffeisen 7%, also so wie du sagst, diese Rotation war schon, also ich sage mal, wieder auf ATX-Ebene war es relativ stark auch. Und da auch zwei Industrieunternehmen, die, also wie gesagt, die Andritz, die ist heuer schon extrem gut gelaufen, und oder die letzten extrem 6 Monate.
Das ist ja, glaube ich, eigentlich untertrieben, oder?
Stimmt, du hast recht. Sehr gut gelaufen. Year to date plus 25%, das ist schon echt nicht schlecht für Industrieunternehmen, also wirklich, wirklich gut.
Ah, dann habe ich es verwechselt mit AT&S.
Ja, nein, AT&S ist Burner, aber die sind auch abgestürzt, also abgestürzt von dem hohen Ross, wo sie sind. Also das darf man auch nicht vergessen. Ja, so ungefähr. Na, aber innerhalb von fünf Tagen haben sie wieder 20% zugelegt jetzt. Year to date 346%, ja, okay. Das ist halt schon krass. Na, die sind nicht abgestürzt. Wohl, die sind, doch, die waren schon um einiges höher. Die waren auf 239, wohl, die waren schon verdammt viel höher, stimmt, ja. Jetzt sind sie auf 146 aktuell. Also, das ist doch, ja, für ja, die, was am Hoch gekauft haben.
40% verloren.
Ja, genau.
Bis so über 50% in der Spitze.
Absolut. Aber interessant, aber man sieht halt, so wie du sagst, diese Sektorrotation, das hat man bei AT&S auch schon gesehen, weil die nämlich sehr stark mit dem KI-Thematik damit verdient haben, weil natürlich die Chips beziehungsweise die Bauteile bauen oder entwickeln. Und das hat man halt in dieser Branche halt sehr stark gesehen. Ne? Und das ist echt interessant, wie das dann wieder rotiert in kürzester Zeit. Ne? Auch Meta hat year-to-date einen Haufen verloren. Das ist
wirklich, also vor allem die hohen KI-Ausgaben quasi das Problem und Anführungszeichen. Und andere Firmen wie jetzt, es war Microsoft, zeigen halt schon, okay, wir können auch mit KI wirklich Geld verdienen und nicht nur investieren und Geld verbrennen. Und deswegen Meta, ja, ich habe es jetzt kurz offen, so halbwegs, da mal Pi, wo stehen wir da? Wir sind ja 10% im Minus hier to date circa.
Apple hat auch 10% wieder gelassen in den letzten 5 Tagen. Also die waren, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, gell? Die waren vor 5 Tagen eigentlich das erste Mal über 5 Billionen wert. Jetzt sind sie wieder bei 4,5. Das heißt, die haben einfach in 5 Tagen 500 Milliarden Dollar verloren. Ich meine, also an Wert. Das ist halt, also das ist zweimal der komplette ATX. Ne? Also jetzt nur mal, damit man es ein bisschen einordnen kann. Das heißt, zweimal die komplett größten Unternehmen in Österreich einfach weg. Puff. Das ist gestört, aber ja.
Umso größer das andere, die desto größer die Ausschläge halt nach unten und nach oben.
Genau, ja genau. Und Nvidia war letztens gerade bei 5 Billionen, jetzt sind es bei 5,13. Das heißt, die haben in ein paar Tagen eigentlich wieder 100 Milliarden dazu gemacht. Ne? Ist ja Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Aber ja, also aktuell das größte Unternehmen der Welt ist nach wie vor Nvidia. Apple war kurz knapp dran, jetzt sind es wieder 600 Milliarden weg. Aber wie man sieht, wie du sagst, wenn der Ausschlag auf einmal 5 oder 10% ausmacht, dann ist schon gleich einmal wieder, ja, das sind ein paar 100 Milliarden gleich mehr oder weniger. Das ist halt dann schon krass. Gut, ich habe noch ein Thema habe ich noch, bevor wir dann eh schon wieder am Ende sind. Die Auer streicht einen verdammt kurzen Flug, nämlich Wien-Graz. Die Frage ist halt auch, das muss man sich jetzt einmal stellen, ist so eine Verbindung überhaupt notwendig? Weil Wien, Graz, fahre ich mit dem Auto in 2 Stunden, nicht einmal, eineinhalb, zwei Stunden, da fahre ich, wenn ich nach Schwechat fahre, 40 Minuten oder 35 Minuten, da muss ich einchecken, dann muss ich einsteigen, ein bisschen warten, dann fliegen wir weg, dann ist wahrscheinlich die 2 Stunden auch schon rum oder 2,5. Also ja, ob man da wirklich schneller ist, weiß ich nicht. Man ist auf jeden Fall CO2 nicht neutraler unterwegs, gehe mal davon aus, wenn man so Kurzstrecken fliegt. Und warum machen sie das? Natürlich, weil es ein negatives Ergebnis gehabt haben. Generell die AOA, also die AOA hatte generell gerade ziemliche Probleme und die gesamte Lufthansa-Gruppe hat Probleme. Die haben bereits 20.000 Kurzstreckenflüge bis Oktober gestrichen. Und der Konzern begründet es natürlich mit den stark gestiegenen Kerosinkosten durch diesen Iran-Krieg. Und wir haben schon oft genug darüber geredet, wenn die Ölpreise steigen, weil eben der Weg länger wird nach Europa, weil das alles gefährlicher wird, weil auch weniger produziert vielleicht wird und weniger auf Schiffe geladen wird, dann wird das Gesamte teurer und das sieht man halt dann zuerst am Kerosin und dann entweder an den Preisen, die anziehen bei den Flügen oder eben an den Ergebnissen, die halt dann negativ ausfallen und dann fallen halt wieder Flugstrecken weg oder sonstiges. Und jetzt nochmal, damit wir das einordnen, die direkte Flugstrecke von Graz nach Wien wären 151 Kilometer Luftlinie. Das ist eigentlich ein absoluter Wahnsinn, dass man sowas fliegt. Aber ja, also ich würde es nicht fliegen, Matthias. Du?
Das sind jetzt keine Flüge für Wiener, die Graz besuchen wollen und sich die Stadt anschauen wollen, sondern das sind ja traditionelle Zubringerflüge, die quasi die Maschinen der Auer füllen sollen. Das hat einen ganz anderen Hintergrund. In Graz fliegt er nicht, oder von Graz fliegt man nicht nur nach Wien, sondern auch nach Frankfurt zum Beispiel. Und das ist halt die Sache, die ein Pärchen, das jetzt zum Beispiel in der Südsteiermark lebt und nach, sagen wir, Thailand fliegen möchte und von Graz wegfliegen möchte und Flugverbindungen sucht, Graz nach Bangkok oder irgendwo anders hin, dann kriegt ihr halt, oder wurde halt bisher angezeigt, gut, Graz, Auer, von Graz nach Wien, von Wien nach Thailand, direkt quasi, bequem einmal umsteigen oder alternativ zum Beispiel jetzt Eurowings nach Frankfurt und von Frankfurt mit der Lufthansa nach Bangkok. Natürlich, beides jetzt im Lufthansa-Konzern kann man argumentieren, aber auf der anderen Seite fehlt trotzdem jetzt der Auer dann 2 Personen, weil die lieber von Graz nach Frankfurt fliegen und von Frankfurt nach Bangkok, als über den Standort Wien zu fliegen. Wien verpasst dann auch wieder 2 Sitzplätze oder 2 Personen, die über den Flughafen Wien Umsatz erwirtschaften. Wir verlieren das quasi an Deutschland. Also solche Flüge haben ja mehr den Zweck, eben Zubringer für Langstreckenflüge zu sein und da eben auch für zusätzliche Kapazitäten zu sorgen. Und ja, natürlich blöd, dass quasi sich das jetzt so nicht mehr ausgeht. Es gibt auch solche Flüge natürlich aus Salzburg, aus Innsbruck. Und wenn man sich da, viele sagen ja, ja gut, man kann ja auch mit dem Zug anreisen zum Flughafen. Wer jetzt in den letzten Wochen in Österreich mit den Zügen unterwegs war, hat sicherlich mitbekommen, dass sehr häufig die Verbindungen mit sehr großen Verzögerungen wieder belegt waren, auf der Weststrecke vor allem. Und dass man wirklich zuverlässig zum Flughafen kommt und man fährt mit dem Zug jetzt aus Salzburg oder Innsbruck hin, da sollte man doch lieber wahrscheinlich so 4 bis 5 Stunden einplanen, dass man früher am Flughafen in Wien ankommt, als nur 2 Stunden. Und da ist es natürlich deutlich komfortabler, wenn ich weiß, okay, ich habe von Innsbruck einen Flug nach Wien und fliege dann quasi von Wien Langstrecke weiter, weil da bin ich quasi, das ist dann eine Buchung über eine Fluggesellschaft. Wenn der Flug Verspätung hat, dann bekomme ich schneller und effizienter Entschädigungen, als wenn ich argumentiere, ja, ich war doch mit dem Zug unterwegs und dies und das, muss Nachweise bringen, ja, ich war 2 Stunden vor Abflug, theoretisch am Flughafen und so weiter und so fort. Also das sind halt auch so Themen, die man mit berücksichtigen muss, sollte und ja. Ist nicht alles
deswegen,
schlecht oder gut. Oder man kann es jetzt nicht
ja, und deswegen ist es gut, dass wir da zu zweit sitzen und jeder da sein Wissen mit einbringt, weil du bist ja alter Flieger, sag ich mal. Und so weit hätte ich das zum Beispiel nicht bedacht. Siehst du, mir hat jetzt wieder die Headline und die Info in dem Artikel gefangen, dass ich sage, heißt, warum muss man da überhaupt so eine Strecke haben? Aber das macht natürlich Sinn, wenn es so Verbindungs Themen sind. Also das ist wieder interessant, siehst du, und das ist das Coole dran, dass man da zu zweit sitzt und dann wirklich die gewissen Gedankengänge dann zu den Themen da wieder mitteilt, weil das macht natürlich wieder ein bisschen ein anderes Thema, dass es nicht alles komplett negativ ist und dass man das halt anders abdenken muss. Cool, ja.
Oder weil dass es die zwei Züge Seiten gibt.
Also das vorhin alles. Es gibt immer zwei Seiten.
Cool, genau. Automatisch schlecht ist. Das ist halt je nachdem die genau. Sichtweise. Gibt es so ein schönes Beispiel, wenn jetzt eine 6 quasi vor uns auf dem Tisch liegt, sehe ich eine 6 und du siehst eine 9. Und ja, das voll. Mit den vielleicht noch, lass mich da noch kurz einmal ausholen. Das mit den Zubringerflügen innerhalb Europa ist ja nur die eine Sache für die Langstrecke. Das Ganze kann man jetzt auch noch international denken. Es war ja vor Jahren, glaube ich, einmal so eine höhere Kerosinsteuer oder so irgendwas im Luftverkehr in Europa angedacht. Ich weiß jetzt nicht, ob es Europa war oder nur Österreich. Gerne in den Kommentaren korrigieren. Und da war ein spannendes Interview von der Annette Mann irgendwo veröffentlicht worden, also der CEO oder die CEO von Austrian Airlines, die in die Richtung argumentiert hat, gut, wenn wir hier in Europa eine Kerosinsteuer bekommen oder noch mehr Abgaben auf Kerosin verrechnen, dann schaut es in Zukunft so aus. Wien, New York wird nicht mehr über die AU oder wird schon noch über die AU angeboten, aber es wird deutlich teurer sein, als wenn ich Wien, Dubai, New York fliege, 6 Stunden quasi länger im Flieger, weil halt eine Kerosinsteuer in Dubai nicht anfällt, der Sprit so viel billiger ist, dass die Verbindung Wien-Dubai quasi geschenkt ist und ich nur Dubai-New York zahle quasi und der Flug so billiger angeboten werden kann, verbrauche aber am Ende des Tages mehr Ressourcen und ja, auch das ist quasi ein Thema, das man nicht vergessen darf, dass wenn man hier irgendwelche lokalen Steuern einsetzt, dass der Flugverkehr international ist. Und wenn es in diesem einen Land Steuern gibt und ich kann sie in einem anderen Land vermeiden, gut, dann wird halt das Drehkreuz, wo also internationale Hubs nicht mehr in Europa sein, ich glaube es war Europa, sondern außerhalb Europa. Reicht ja auch schon Istanbul zum Beispiel als internationales relevantes Hub. Turkish Airlines fliegt heute deutlich öfter von Wien nach Istanbul als noch vor ein paar Jahren. Also das verlagert sich alles und es verlagert sich ja auch, wir sehen das ja, Ryanair hat jetzt glaube ich wieder ein paar Flieger abgezogen aus Wien, wegen der immer noch existierenden Fluggastabgabe, die es in Österreich gibt, aber in Nachbarländern wie zum Beispiel Slowakei, Ungarn nicht. Wizz Air hat die Basis in Wien geschlossen, in Budapest aufgesperrt. Flixbus bietet von Erdberg Tickets, ich glaube ab 9 Euro an, wo du von Erdberg zum Flughafen nach Bratislava kommst. Und jetzt fliegst du halt von Bratislava mit Wizz Air nach Osteuropa. Also es verlagert sich einfach alles nur. Das Problem ist nicht weg. Jetzt natürlich, wir können sagen, ja, wir haben jetzt die Billigflieger beseitigt und jetzt gibt es quasi nur noch Anbieter in Wien, die vernünftige Löhne zahlen, wenn man es, also ganz vereinfacht gesagt, aber das Problem ist jetzt nicht weg, es hat sich nur verlagert. Und ja, das wird leider bei solchen Diskussionen häufig übersehen.
Dann hoffen wir halt, um das jetzt heute abzuschließen, weil auch sehr spannende Sichtweise, hoffen wir halt, dass wir in Zukunft nicht über Australien nach New York fliegen müssen oder sowas, was vielleicht billiger ist. Somit
hoffen wir das.
Wieder eine interessante Folge. Matthias, danke für die Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
Vielen Dank, Philipp. Alles Gute bis dahin. Ciao, baba.
Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos und Links zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss nur ein Hinweis, bitte beachte, dass alle Inhalte, die wir hier besprechen, ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung dienen. Sie stellen daher keine Anlageempfehlung dar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.